wütend.
Angry.
Wurde.
Widerstand.
Resistance.
Demokratie.
Democracy.
Mutig.
Valientes.
For our independence, for our freedom.
Willkommen zum Süd-Nord-Funk. Wir schauen heute nochmal auf die Generation Z im globalen Süden. Am Mikrofon heute sind Eva und Martina. Hallo.
Hallo. Als der Süd-Nord-Funk gemeinsam mit Radio Dreieckland im Herbst 2024 eine Sendereihe zu den Protestbewegungen der Generation Z plante, war die Regierung in Nepal noch nicht gestürzt. Und kaum wer wusste, was die junge Generation in Madagaskar oder Tansania an ihren Regierenden auszusetzen hatte.
Und inzwischen sind Meldungen zu Gen Z-Protesten in nahezu jeder Tageszeitung zu finden. Im Oktober überschlugen sich die Schlagzeilen zu den Protesten in Tansania, Madagaskar, in den Philippinen und Peru. Iran, Sudan, damit fing es an. Dann Bangladesch, Kenia, Senegal, Serbien und Singapur. Und nicht zu vergessen Marokko und Nepal.
Die sich mehrenden Gen Z-Proteste weltweit werden oftmals als spontane und als chaotische Ereignisse ohne Plan wahrgenommen. Junge Menschen, die auf die Straßen gehen, um gegen meist gut bewaffnete und in ihrer Macht gefestigte Regierungen aufzubegehren.
Viele forderten schlicht Rechenschaftspflicht gegen Korruption, gegen die gewaltsame Niederschlagung von Protesten.
Und die Medien, wie reagieren die?
Je nach politischer Verordnung der KommentatorInnen wird den Protestierenden attestiert als unwissende Chaoten und mit terroristischer Energie die Sicherheit im Land zu gefährden oder aber einen längst überfälligen Systemwechsel herbeiführen zu können, für Gerechtigkeit und Zukunft aller ihr Leben zu riskieren. Die politische Kontrolle über Medien ist in vielen der erwähnten Länder nicht zu unterschätzen. Auch deshalb sind unabhängige Medien und digitale Räume für die Proteste wichtig.
Als der Süd-Nord-Funk 2024 entschied, Stimmen von Gen Z-Protesten aus dem globalen Süden in unserem Radiomagazin nach ihren Motiven und Organisationsformen, ihren politischen Zielen und Zukunftsvisionen zu befragen, war nicht abzusehen, wie viele Proteste in 2025 folgen werden.
Haben wir es im Jahr 2025 mit einem Schmetterlingseffekt zu tun?
Ja, was ist der Schmetterlingseffekt? Der Begriff kommt aus der Chaostheorie und besagt, dass bereits winzige Änderungen der Anfangsbedingungen eines komplexen Systems zu dramatisch unterschiedlichen Langzeitergebnissen führen können.
Also das komplexe System wäre, dass der internationalen Staatengemeinschaft mit eben dieser nationalen Souveränität von Staaten, die halt ihrerseits auf sehr unterschiedlichen Regierungsformen natürlich basieren.
Und somit kann der Flügelschlag eines Schmetterlings theoretisch einen Dominoeffekt auslösen und einen Wirbelsturm an einem anderen Ende der Welt verursachen.
Übertragen auf politische Bewegungen könnte man also mal fragen, haben die früheren Proteste der Gen Zs, etwa in Iran, Sudan oder Bangladesch, eine Welle oder einen Wirbelsturm der Entrüstung gegen etablierte Machtsysteme an ganz anderen Ecken der Welt ausgelöst?
Dazu gleich ein Rückblick auf das, was wir im Süd-Nord-Funk dieses Jahr von unseren InterviewpartnerInnen erfahren haben.
Ganz generell sind ja soziale Bewegungen Reaktionen auf gravierende gesellschaftliche oder wirtschaftliche Veränderungen oder Missstände.
Das ist Sarah Weiß von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit ihr habe ich gesprochen über das allgemeine Phänomen, warum junge Menschen derzeit vermehrt auf soziale Bewegungen setzen.
Und diese Bewegungen bieten dann oftmals auch Gegenentwürfe zu diesen Missständen oder Veränderungen an. Und in Ländern mit weniger stabilen politischen Systemen kommt dann oftmals auch dazu, dass halt der Zugang zu organisierten Politik noch schwieriger wird, weil man zum Beispiel persönliche Kontakte braucht oder eben gewisse finanzielle Ressourcen, weil Systeme korrupt sind oder so. Und Protestbewegungen bieten beispielsweise eine sehr gute Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen.
Vor genau 3 Jahren erhob sich im Iran eine große Bewegung nach der Ermordung von Mahsa Amini. Sozusagen der Startschuss oder ein erster Eindruck dessen, was vor allem junge Menschen auf den Straßen bewirken können. Eva, magst du kurz skizzieren, was damals geschah?
Im September 2022 starb nämlich die 22-jährige Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei, nachdem sie wegen unpassenden Hijabs, also der war nicht richtig befestigt an ihrem Haar, festgenommen wurde. Und der Tod von Amini, der löste die größten Proteste seit der Islamischen Revolution aus. Das Besondere daran war, erstmals gingen alle Provinzen und Ethnien gleichzeitig mit gemeinsamen Parolen auf die Straße. Die bekannteste Parole, die kennt ihr bestimmt auch, Jindian Azadi, also auf Deutsch Frau, Leben, Freiheit, gerufen vor allem von sehr jungen Menschen. Nochmal zum Hintergrund, die Generation Z macht im Iran etwa 6 Millionen Menschen aus und sie gilt als eher indifferent gegenüber staatlicher Politik, Religion und auch Traditionen. Etwa 60% der Bevölkerung sind unter 40 Jahre alt und teilen nicht die Ideologie der klerikalen Herrschaft. Außerdem herrscht extreme Jugendarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise durch Sanktionen und massive soziale Ungleichheit. Viele gut ausgebildete junge Menschen verlassen das Land und die, die bleiben, gingen auf die Straße. Das waren Iraner in aller Altersgruppen, Ethnien und Geschlechter, vor allem aber jüngere Generationen und viele junge Frauen, die sich symbolisch den Hijab runterrissen und sogar öffentlich ihre Haare abschnitten.
Ja, das war ja sehr beeindruckend und du hattest nach der Hochphase der Proteste ein Interview mit der Queer-Aktivistin Mina Kani geführt. Soweit ich mich erinnere, ging es vor allem um die Situation queerer junger Menschen im Iran.
Ich fragte Mina, was ihr in der immer noch recht aussichtslos erscheinenden Situation im Iran Mut macht. Und sie antwortete:
Die Gen Z-Generation. Und sie werden in den nächsten Jahren, würde ich mal sagen, nicht nur den iranischen Staat und die iranische Gesellschaft überraschen, sondern auch die Welt. Die werden größer, die werden älter, die werden reifer. Sie haben jetzt eine krasse Erfahrung in den letzten 2 Jahren gehabt. Viele von denen wurden festgenommen, viele von denen wurden ermordet. Sie haben Helden mittlerweile unter sich. Sie haben Namen, Gesichter, Figuren wie Nika, Sarina, Mershot, viele anderen. Der revolutionäre Akt dieser Generation auf der Straße und innerhalb der Schulen, während Frau, Leben, Freiheit, Bewegung bestand, teilweise nur noch darin, dass sie gezeigt haben, wie sie sind. Sie haben nicht große Reden gemacht oder krasse Texte geschrieben oder Manifesten, teilweise auch, aber manchmal war einfach nur ihre Präsenz auf der Straße, wie sie waren oder innerhalb der Schule und so, war so heftig für diesen Staat, dass der Staat sie gezielt ermordet hat. Es gibt so einen Hass von der Seite des Staates gegenüber diese Jugendlichen. Und es gibt auch eine krasse Resilienz von diesen Jugendlichen gegenüber diesem Staat. Die werden die gesellschaftlichen Strukturen verändern. Und das heißt, die treibende Kraft dieser Bewegung im Iran und auch mittlerweile innerhalb den Gefängnissen, wo gestreikt wird und so, sind junge Menschen, ist diese Generation. Aber was halt nicht da ist, ist eine politische Repräsentation dieser Jugend. Und ich glaube, das werden sie selber machen. Die werden diese Bilder nicht vergessen. Also es war 2019, hat der iranische Staat zum ersten Mal es gewagt, auf der Straße so Jugend zu erschießen. Und ich habe schon damals gesagt, das wird die Jugend im Iran heftig politisieren. Also wenn Gen Z ein bisschen älter ist, dann muss der Staat, glaube ich, gehen.
Ja, eine schöne Perspektive, wie ich finde. Wie sieht es eigentlich mittlerweile aus? In den deutschen Medien bekommen wir kaum noch etwas zu hören aus dem Iran und das Regime ist zumindest bis heute nicht gestürzt.
Nein, ist es leider nicht. Die Bewegung ist auch wieder etwas abgeebbt aufgrund der doch starken Repressionen. Ja, die Realität ist gespalten. Im Mai 2025 stoppte zwar der iranische Sicherheitsrat die Umsetzung eines verschärften Kopftuchgesetzes. Gleichzeitig plant das Regime jedoch drastische Gegenmaßnahmen. Im Oktober diesen Jahres 2025 kündigte die Behörde zur Förderung ethischer Normen an, allein in Teheran 80.000 neue Sittenwächter zu mobilisieren. Aber während die offenen Massenproteste nachgelassen haben, findet ein kultureller Wandel statt, den das Regime trotz brutaler Repressionen nicht mehr kontrollieren kann.
Und dieser kulturelle Wandel, aus was besteht der? Oder sagen wir mal, an was kann man das genau ablesen?
Ja, spätestens nach den Kämpfen zwischen Iran und Israel im Sommer diesen Jahres hat sich das Straßenbild iranischer Städte dramatisch verändert. Frauen fahren jetzt Motorrad, in Cafés wird getanzt, in Restaurants Alkohol ausgeschenkt. Das Regime lässt dies gewähren, aus Angst vor neuen Protesten und weil es mit Wiederaufbau, wirtschaftlichen Problemen und Sanktionen beschäftigt ist. Auf den Hauptstraßen sieht man heute zahlreiche Frauen und Mädchen, die ohne Furcht nicht nur unverschleiert, sondern auch ziemlich freizügig gekleidet unterwegs sind. Die Proteste sind also nicht einfach gescheitert, in Anführungszeichen. Sie haben vielmehr eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung ausgelöst, auch wenn die politischen Ziele nicht erreicht wurden. Ja, wie gesagt, der Widerstand manifestiert sich weiterhin durch mutige Einzelaktionen. Es gab im November 2024 eine Aktion der Studentin Ayo Daryayi, die in Teheran bis auf die Unterwäsche sich auszog, oder auch jüngste Proteste im Februar 2025 in Mashhad. Und Ende Oktober, Anfang November 2025 bezeichneten Staatsorgane junge IranerInnen wiederholt als existenzielle Bedrohung. Und das zeigt eben auch, dass sie Angst vor ihnen haben. Ein Präsidentenberater postete zum Beispiel am 31. Oktober ganz offen, Zitat, die Gen Z ist gegen uns, Zitat Ende. Ja, hoffen wir also, dass die iranische Regierung doch noch eines Tages gestürzt wird.
اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداری.
Auch auf dem indischen Subkontinent hat sich viel getan. In Sri Lanka und in Bangladesch wurden ganze Regierungen gestürzt. Über Bangladesch hast du, Eva, mit dem Aktivisten Azahir Uddin gesprochen. Fass doch nochmal kurz zusammen, was da passiert ist.
Gerne. Im Juli 2024 begannen zunächst friedliche Proteste von Studierenden gegen eine Quotenregelung im öffentlichen Dienst, die fast ein Drittel der staatlichen Stellen für regierungsnahe Gruppen reservierte. Und die Proteste schlugen dann am 16. Juli 2024 in Gewalt um, nachdem Demonstrierende von regierungsnahen Schlägern attackiert worden waren, und weiteten sich zu allgemeinen Protesten gegen die zunehmend autoritär regierende Ministerpräsidentin Sheikh Hasina aus. Die Regierung verhängte Ausgangssperren, sperrte das Internet und ging sehr brutal gegen die Bewegung vor. Insgesamt wurden sage und schreibe 1.475 Menschen getötet, darunter 200 ArbeiterInnen und rund 1.050 Menschen verletzt. Ja, in meinem Gespräch damals mit dem Aktivisten Azahir Uddin hat Azahir nochmal sehr eindrücklich die gezielte Ermordung eines Demonstranten beschrieben, der zur Symbolfigur wurde. Und es wird in dem O-Ton auch sehr deutlich, wie wichtig die moderne Technik und besonders auch Social Media waren und sind.
Es gab dieses eine Video von der ersten Person, die gestorben ist. Sein Name war Abu Said. Glücklicherweise oder unglücklicherweise wurde sein Tod dokumentiert und jeder hat es gesehen. Sein Tod wurde in dem Moment aufgezeichnet, als er erschossen wurde. Und bevor er erschossen wurde, breitete er seine Arme aus, direkt vor der Polizei. Und als er das tat, glaubte er wahrscheinlich nicht einmal, dass die Polizei ihn erschießen würde. Doch sie tat es, obwohl er unbewaffnet war. Er breitete seine Arme aus und die Polizei schoss mehrmals auf ihn. Seine Kameraden schleppten ihn ins Krankenhaus und dort starb er. Ein Heldentod. Ich denke, wenn das Video nicht aufgezeichnet worden wäre, wenn es nicht jeder gesehen hätte, dann hätte sich alles noch viel schlimmer entwickeln können. Aber jeder hatte eine Kamera und wurde so zu einem Bürgerjournalisten. Alles wurde in den sozialen Medien geteilt.
Am 5. August 2024 trat Sheikh Hasina nach 15-jähriger Regierungszeit zurück und verließ das Land per Hubschrauber gen Indien, während DemonstrantInnen ihren Amtssitz stürmten. Die Bewegung spricht daher gerne auch statt vom 5. August, vom 36. Juli, weil es für sie die Juli-Revolution ist. Der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus wurde am 8. August als Premierminister einer Übergangsregierung vereidigt. Die Situation in Bangladesch bleibt jedoch instabil. Ein Jahr nach dem Aufstand ist immer noch unklar, ob das Ende der autokratischen Herrschaft allein ausreicht, um gesellschaftliche Änderungen zu erreichen.
Inzwischen ist die gestürzte Ministerpräsidentin Sheikh Hasina wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sogar zum Tode verurteilt worden. Und zwar ist das so gewesen, ein Kriegsverbrechertribunal in Bangladesch befand Hasina für schuldig, in 2024 die Niederschlagung dieses Protestes oder des Aufstandes der Studentinnen angeordnet zu haben. Und laut Anklage war die Ministerpräsidentin direkt für Befehle verantwortlich, die zu diesen Massentötungen geführt haben. Wir schauen jetzt nach Nepal, ein Nachbarland von Bangladesch. Das hatten wir in unserer Sendereihe bisher noch gar nicht behandelt, also lasst uns das jetzt tun. Am 4. September wollte die nepalesische Regierung 26 Social-Media-Plattformen verbieten. Was als Zensurversuch begann, endete 5 Tage später mit dem Rücktritt des Premierministers. Dazwischen liegen Straßenschlachten, 76 Tote und eine beispiellose Mobilisierung der Generation Z. Was ist passiert?
Ja, das Social-Media-Verbot von 26 Plattformen und Messaging-Apps war der letzte Tropfen nach jahrelang aufgestauter Frustration. Innerhalb weniger Tage formierte sich eine massive Protestbewegung der Generation Z, die das Land erschütterte und schließlich die Regierung zu Fall brachte.
Und was denkst du, Eva, warum hat ausgerechnet ein Social-Media-Verbot so eine Welle ausgelöst?
Na, es ging um mehr als nur um den Zugang zu TikTok oder Instagram. Dahinter lagen tiefer liegende Gründe. Im letzten Jahr war 1/5 der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos. Viele junge Menschen sind gezwungen, ins Ausland zu gehen. Der durchschnittliche Nepali verdiente 115 US-Dollar im Monat. Gleichzeitig stellen Familien der herrschenden Elite ihren Reichtum in sozialen Medien zur Schau.
Ja, die sprechen von einem Nepo-Kids-Trend.
Genau. Das tägliche Leben war ein endloser Kreislauf aus Arbeitslosigkeit, Korruption und Vetternwirtschaft. Wer zu Regierungsämtern geht, muss Bestechungsgelder zahlen. Nepal hat in den letzten 15 Jahren 14 Regierungen erlebt. Chronische politische Instabilität durch Nepotismus und dynastische Politik.
Und was konkret forderte die Bewegung jetzt?
Die Generation Z hat klargemacht, dass sie kosmetische Reformen ablehnt und echte Beteiligung an der Regierungsführung fordert, nicht nur symbolische Gesten.
Was ich mich ja frage, das Internet wurde quasi oder die Social-Media-Plattformen wurden abgestellt. Wie hat sich die Bewegung so schnell organisiert?
Die Bewegung war bewusst führerlos und formierte sich zwischen dem 5. und 7. September, insbesondere auf der Kommunikationsplattform Discord. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das Besondere an dieser Plattform ist, dass man hier keine Identität hinterlegen muss. Auf einem Server namens Youth Against Corruption mit über 145.000 Mitgliedern trafen sich mehr als 10.000 NutzerInnen virtuell und haben dann stundenlang online diskutiert, mehrere Abstimmungen und Unterkanäle für Faktenprüfungen demokratisch entschieden. Das ist wirklich eine Leistung.
Ja, am 8. September kam es dann zur ersten großen Demonstration. Was geschah dort genau?
Das war hauptsächlich eine Demonstration von Studierenden in Schuluniformen. Aber an diesem Tag ereignete sich zum ersten Mal in Nepals moderner politischer Geschichte massenhaftes Töten von ZivilistInnen bei einer Antikorruptionsbewegung. Ein forensischer Bericht bestätigte später, dass fast alle Schussverletzten oberhalb der Taille getroffen waren, also hauptsächlich in Kopf, Nacken und Brust.
Das klingt natürlich nach gezieltem Mord.
Ja, die Zahlen sprechen für sich. Mindestens 76 Menschen wurden bei den Protesten getötet, darunter auch ein 12-jähriges Kind und mindestens 19 junge Studierende. Mindestens 2.113 Menschen wurden verletzt. Die Brutalität hat die Bewegung aber nicht gebrochen, sondern weiter angeheizt.
Und was passierte dann einen Monat nach Beginn der Proteste, also am 4. Oktober genau?
Ja, das Parlamentsgebäude und der oberste Gerichtshof wurden in Flammen gesetzt. Premierminister Oli trat zurück. Am 12. September war bereits Sushila Karki zur Interimsministerpräsidentin ernannt worden. Die erste weibliche Premierministerin in der Geschichte Nepals. Die war zuvor Vorsitzende Richterin am obersten Gerichtshof Nepals und sie gilt in der Öffentlichkeit als halbwegs integer.
Ich frage mich dennoch, hat die Bewegung außer diesem Rücktritt und der ersten weiblichen Premierministerin irgendwas konkret erreicht?
Ja, Präsident Pudel löste das Parlament auf und setzte den 5. März als Datum für Neuwahlen fest. Und ja, vielleicht das Bemerkenswerteste, die Jugendlichen, die die Straßen erschütterten, werden jetzt gebeten, die politische Zukunft des Landes mitzugestalten.
Die wichtige Frage ist ja, ob die jungen AktivistInnen dafür auch wirklich bereit sind.
Ja, stimmt, das ist die große Frage. Die jungen DemonstrantInnen sind immer noch ein loses, führerloses Netzwerk. Sie haben keine Erfahrung damit, ein Staatssystem zu führen. Die Zukunft bleibt also unsicher. Nepal könnte dem Beispiel Sri Lankas folgen, das sich nach ähnlichen Protesten relativ schnell stabilisierte. Oder aber dem von, wie eben genannt, Bangladesch mit anhaltender Instabilität.
Jedenfalls, der Fall Nepal hat über das Land hinaus Wirkung gezeigt und andere inspiriert.
Absolut. Nepals Generation Z-Proteste haben ähnliche Mobilisierungen in Asien und weltweit ausgelöst. Nepal ist das dritte südasiatische Land in den 2020er Jahren, dessen Regierung durch jugendgetriebene Proteste fehlt, eben nach Bangladesch und Sri Lanka. Und das zeigt, eine digital vernetzte, entschlossene junge Generation kann selbst etablierte Machtstrukturen erschüttern, allerdings zu einem hohen Preis.
त्यार सरकारको ढली होइन दरबार सरापले फेला परे उजाडेको घरबार के बित्या होला मनमा हुर्किँदै गरे पचास स्कुल ड्रेसमा मर्दा क्रूरताले पनि लाज मान्ने हरकत देखायो नेपाली यो सिस्टम नै फक्ड अप अब धेरै भयो चकचक जेन्जीलाई कसले सक्छ नेताकै घरमा डकडक त्यही ठाउँ त्यही समय तर अवस्था चाहिँ फरक छ राष्ट्र निम्ति ज्यानको बलिदान दिनेलाई रेस्ट इन पिस लभ एन्ड रेस्पेक्ट जेन्जी थ्याङ्क यू फर द एभ्रिथिङ नेपाली हुँ भन्दा गर्व लाग्ने ल्याइदिएको म दिन
afrikanischen Kontinent, genauer nach Tansania. Damit kennst du dich auch ziemlich gut aus, Martina. Tansania ist ja im Vergleich zu anderen Ländern in der ostafrikanischen Region hier in Deutschland eher als besonders friedliches Land erinnert. Da kam es Ende Oktober zu Protesten. Was war passiert?
Ja, friedlich war es dann jedenfalls nicht mehr. The Power of Gen Z Protesters, Matt's Lethal Force in Tansania, so titelte das Wall Street Journal, und zwar am 9. November. Und erst dieser Tage, kurz vor der Unabhängigkeitsfeier des Landes am 9. Dezember, tritt zutage, wie umfassend diese tödliche Gewalt tatsächlich ist. Inzwischen ist die Rede von ja, Hunderten, manchmal sagt man sogar von Tausenden Toten. Und inzwischen gibt es Aufrufe, die auf die Absetzung der Präsidentin zielen.
Tansania is on fire. Both figuratively and politically.
Tansania steht sowohl im übertragenen als auch im politischen Sinne in Flammen.
Gen Z youths are taking to the streets, accusing their government of turning into a dictatorship.
Die Jugend der Generation Z wirft ihrer Regierung vor, sich in eine Diktatur zu verwandeln. Ihre Frustration entlädt sich in offener Auflehnung.
Could this be the beginning of a new political
Könnte dies der Beginn eines neuen politischen Erwachens in Tansania sein?
Or a slide into deeper state control?
Oder führt es zu einer noch stärkeren Kontrolle durch den Staat?
Aber zurück an den Anfang oder sagen wir an ein sehr maßgebliches Ereignis. Am 18. Oktober 2025 geschah etwas sehr Außergewöhnliches an der Grenze zwischen Kenia und Tansania. Hunderte junge DemonstrantInnen haben die Freilassung von John Heche erzwungen oder sagen wir durchgesetzt.
Und wer genau ist John Heche?
John Heche ist ehemaliger Parlamentarier und aktives Mitglied der Oppositionspartei Chadema. Das ist die Party of Democracy and Progress. Heche war in 2025 bereits mehrmals festgenommen worden. Auch jetzt sitzt er übrigens wieder in Haft. Er spricht sich klar für demokratische Reformen in dem Land aus und unterstützt zum Beispiel Tundu Lissu, ebenfalls ein Politiker der Oppositionspartei Chadema.
Ja, der 18. Oktober ist ja ein wichtiges Datum. Was genau passiert an diesem 18. Oktober?
Da wollte John Heche von der Chadema-Partei, also der größten Oppositionspartei in Tansania, an der Beerdigung von Raila Odinga teilnehmen, einem langjährigen und ja sehr beliebten kenianischen Oppositionspolitiker. Der war am 15. Oktober verstorben. Odinga steht unter anderem als Symbolfigur für die Oppositionsbewegung im benachbarten Kenia. Und ja, kurz nach der Verhaftung von John Heche an der Grenze beschwerte er sich selber in einem kurzen Videoclip, der ist im Getümmel gedreht worden. Er beschwerte sich über die Festnahme ohne Anschuldigungen und der Pass sei ihm grundlos entzogen worden. Tja, der Clip ging viral und innerhalb von 3 Stunden mobilisierten sich junge Menschen nicht hinter Bildschirmen, sondern eben auf den Straßen. Sie liefen in Richtung dieses Einwanderungszentrums, direkt dort an der Grenze, in dem Heche festgehalten wurde. Auf beiden Seiten der Grenze kamen hunderte junge Menschen und forderten seine Freilassung. Und tatsächlich, John Heche wurde freigelassen. Der ganze Vorfall ist von daher symbolisch für die Generation Z, die aufgrund ihrer solidarischen Forderungen über eine Grenze hinweg etwas erreicht hat, indem sie ihre Stimme eben erhoben hat, statt zu schweigen. Medienberichte über das, was in Tansania vor sich geht, findet man vor allem auf YouTube. Hier nochmal die Stimme von Pioa, die den Fall kommentiert.
Welche Gefahr stellt ein Beerdigungsbesuch für die nationale Sicherheit dar? Ist die tansanische Regierung mittlerweile so paranoid, dass selbst symbolische Gesten der Solidarität als Rebellion behandelt werden?
Was passierte dann? Warum ist der Vorfall von der grenzüberschreitenden Mobilisierung so besonders?
Weil er sich kurz vor den Wahlen am 29. Oktober ereignete. Plötzlich hatten sehr viele Menschen in Tansania mehr Mut zu sprechen. Viele JournalistInnen und Aktivisten äußerten sich über Verhaftungen und Einschüchterungen, die eben in den letzten Monaten bereits stattgefunden hatten oder die sie in den letzten Jahren erlebt hatten. Die Wahl fand dann wie geplant statt und die amtierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan, die nach dem Tod ihres Vorgängers ja das Amt übernommen hatte, wurde vereidigt. 98% der Stimmen, so die offiziellen Angaben, hat sie gewonnen. Also sie hat sich zur Wahlsiegerin erklärt und die Wahl sorgte dann für Proteste.
She just won an election with 97.66% of the vote, without a real opposition. Opposition leaders face treason charges simply for demanding electoral reforms.
Oppositionsführer werden allein wegen ihrer Forderungen nach Wahlreformen wegen Hochverrats angeklagt. Das Internet wurde landesweit abgeschaltet. Das Militär wurde auf die Straßen geschickt. Es gab Berichte, dass Hunderte bei Protesten nach den Wahlen getötet wurden.
The government denies it, while being caught secretly dumping bodies.
Die Regierung bestreitet dies, obwohl sie dabei erwischt wurde, wie sie heimlich Leichen entsorgte.
So fasst die YouTuberin Elizabeth Omar die Wahlergebnisse zusammen und Pioa fragt:
For the first time in years,
zum ersten Mal seit Jahren haben sich tansanische und kenianische Jugendliche über die Grenzen hinweg zusammengeschlossen, verbunden durch Frustration und digitalen Aktivismus.
Is this cross-border youth alliance the beginning of a new regional consciousness against leadership impunity?
Ist diese grenzüberschreitende Jugendallianz der Beginn eines neuen regionalen Bewusstseins gegen die Straffreiheit von Führungskräften?
Im Zuge der Wahlen diesen Oktober gab es dann ganz massive Proteste und Festnahmen sowie gewalttätige Übergriffe gegen die Protestierenden, die dann auch internationale Schlagzeilen machten.
Kurz zu Mama Samia, wie sie ja genannt wird. Sie übernahm die Regierungsgeschäfte 2023 und hob damals das Verbot auf, dass Oppositionsparteien nicht erlaubte, Proteste oder Kundgebungen abzuhalten. Wie erklärt man sich nun ihren Sinneswandel?
Also tatsächlich war mit ihrem Amtsantritt die Hoffnung verbunden, dass dieses sehr restriktive Klima der Einschüchterung ihres übrigens zunehmend autokratisch regierenden Vorgängers, der heißt John Magufuli, dass sich dieses Klima entspannen würde. So kam zum Beispiel auch der Oppositionspolitiker Tundu Lissu, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, zurück nach Tansania und forderte in einer Kundgebung zusammen mit seiner Oppositionspartei keine Reformen, keine Wahlen. Dieser Slogan wurde zu einer Kampagne und fand vor allem im städtischen Umfeld und unter jungen Menschen großen Anklang. Tundu Lissu war inzwischen eben zum Vorsitzenden dieser größten Oppositionspartei gewählt worden. Und im April wurde Lissu dann erneut verhaftet und zwar wegen Hochverrats angezeigt. Also ein schweres Verbrechen, dass er den Versuch umreißt, die staatliche Ordnung mit Gewalt oder Gewaltandrohung zu beseitigen und die verfassungsmäßige Ordnung zu ändern. Es folgte sein Ausschluss von den diesjährigen Wahlen. Forderungen der Opposition nach Wahlreformen wurden also kategorisch abgelehnt.
Ja, und das Wahlergebnis von Samia mit 97% ist vor dem Hintergrund dieses Vorfalls natürlich lächerlich, oder?
Ja, es heißt ja, aktuell müssen sich mehr als 240 Menschen wegen Hochverrats vor dem Gericht verantworten. Diese autoritäre Wende der Präsidentin ist Thema in den sozialen Medien. So analysiert der kenianische Journalist Enoch Sikolia auf seinem YouTube-Kanal The Kenyan Historian, wie es zu der Machtaneignung von Samia kommen konnte. The Making of a Dictator, How Samia Suluhu Took Control of Tanzania. Darin heißt es:
Let's break it down. The first step in any authoritarian playbook is control. What people see.
Der erste Schritt jedes autoritären Handbuchs ist die Kontrolle darüber, was die Menschen sehen und was sie sagen.
Since 2023, the Suluhu administration
Seit 2023 hat die Suluhu-Regierung ihren Einfluss auf die Medien verstärkt. Zeitungen wurden eingestellt, Rundfunkveranstalter wurden mit Geldstrafen belegt und Journalisten zur Befragung vorgeladen. Und online? In Tansania kam es regelmäßig zu Abschaltungen und Überwachungen sozialer Medien, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen.
We have no place to speak.
The message is clear.
Die Botschaft ist klar. Die Regierung entscheidet, was gesagt werden darf.
What is acceptable to say. The next step,
der nächste Schritt,
reshape the field, so only one team can win.
Neugestaltung des Feldes, damit nur eine Person gewinnen kann.
Major opposition parties were deregistered.
Kurz vor der Wahl wurden die wichtigsten Oppositionsparteien aus formalen Gründen deregistriert oder disqualifiziert.
Gemeint ist damit, wie Oppositionsparteien und PolitikerInnen vor der Wahl ausgeschaltet werden. Wichtig ist Loyalität innerhalb des bestehenden Systems und die schafft man sich nach der Wahl so. Inzwischen hat Samia ihre Tochter Vanu Hafid Ameir zur stellvertretenden Bildungsministerin sowie deren Ehemann Mohamed Mchengawa zum Gesundheitsminister ernannt. Hassan machte ausländische AnstifterInnen für die Unruhen verantwortlich und forderte eine Prüfung der Rolle lokaler und internationaler NGOs. Die Zivilgesellschaft bangt derzeit um ihre Rechte.
Remember, authoritarianism doesn't always begin with violence.
Denke daran, Autoritarismus beginnt nicht immer mit Gewalt. Manchmal beginnt er mit dem Versprechen von Stabilität und endet mit Schweigen.
And ends with silence.
Ja, und reden wir jetzt mal über die sozialen Medien. Die spielten bei der Mobilisierung der Proteste ja eine sehr große Rolle, wie bei eigentlich allen Protesten. Ja, das hört man immer wieder. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, das weiß auch die Präsidentin. So wurden in den Social-Media-Kanälen, das berichtet etwa die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Informationen über Eigentums- und Wohnverhältnisse regierungsnaher Personen geteilt. Die Regierung unterbrach eben ab dem Wahltag landesweit sämtliche Internetzugänge, auch um die Weitergabe eben solcher Informationen zu verhindern oder die Vernetzung der Demonstrierenden. Proteste vor Wahllokalen und ihre teils gewaltsame Zurückdrängung natürlich eingeschlossen. Der Internet-Shutdown verursachte übrigens wirtschaftliche Schäden von schätzungsweise mehreren Millionen Dollar, besonders im informellen Sektor. Also das ließ die Präsidentin es wohl kosten. Und nach mehrtägiger Internetsperre stellten die Behörden den Zugang zwar wieder her, warnten jedoch davor, Fotos oder Videos zu verbreiten, die Panik auslösen könnten. Handynutzerinnen wurden per SMS darauf hingewiesen, dass die Verbreitung solcher Inhalte mit Hochverrat geahndet werde. Ja, trotz der Aufhebung der Ausgangssperre und auch dieser Wiedereröffnung von Schulen und Tankstellen und Lebensmittelgeschäften war und bleibt auch die Angst vor neuer Gewalt groß. Social-Media-Kanäle sind aber vor allem zentral, weil der Impuls, nicht länger zu schweigen und zu protestieren, große Wellen weit über die Landesgrenzen hinausschlägt. Zum einen sind die Proteste in Tansania von denen in Kenia ein Jahr zuvor und dann erneut im August inspiriert worden. Ja, und dann der eingangs erwähnte Fall an der Grenze, der ebenso halt große Wirksamkeit attestiert.
So, und jetzt hören wir ein bisschen Musik aus Tansania, oder?
Auf alle Fälle.
Sijuni ubinafsi hawasemi kama mimi. Anko alisema kwamba tupo chumi wakati. Haya tudanganyeni tena tupo chumi ongapi. Pigaji walotumbuliwa ndio wameludi mzigoni. Kamladi kamilioni mnataje mabilioni. Hamna uluma nyinyi na sisi masikini. Hivi hiyo bajeti simgeweka hospitalini. Ma ulimpenda baba huwezi mwelewa mama. Na kama ukumpenda baba bado tamchukia mama. Yani kumpenda mama na kumchukia baba. Ni sawa kuipenda nyama alafu pendi mchuzi wake.
It's your favorite sound by Jay-Z.
Ja, lass uns noch kurz nach Madagaskar und Togo schauen. Was gibt's da zu erzählen?
Ja, bevor wir das machen, vielleicht noch mal ganz kurz zurück ins Jahr 2020. Ich würde gerne Nigeria erwähnen, denn sowohl Kenia als auch Tansania sind aus Nigeria inspiriert worden. Und zwar haben die sehr stark die End-SARS-Proteste von dort wahrgenommen. Nachdem sich dort im Internet ein Video verbreitet hatte, in dem ein Mann mutmaßlich von einem Polizisten getötet wird, gingen eben tausende junge NigerianerInnen Anfang Oktober 2020 unter diesem Hashtag #EndSARS in die Öffentlichkeit. Die Protestierenden forderten die Auflösung der äußerst gefürchteten Spezialeinheit der Polizei, danach ist der Hashtag benannt, Special Anti-Robbery Squad. Nicht nur Korruption, auch wirtschaftliche Stagnation führt in vielen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent eben zu Wut und Enttäuschung, vor allen Dingen gebildeter junger Menschen. In Ostafrika haben 2020 44% der jungen Menschen einen Highschool-Abschluss. 20 Jahre zuvor waren es gerade einmal die Hälfte. Also das heißt, heute können die Menschen Social Media, sie sind mit dem Internet über Landesgrenzen verbunden, mit der Diaspora aber auch und mit sozialen Bewegungen weltweit. Viele sind engagiert in NGOs oder unterstützen deren Arbeit für Menschenrechte und Freiheitsrechte. Das ist die Grundlage dafür, dass die Generation Z in diesem rasanten Tempo zu einer digitalen Armee avancierte, so schreibt ein Kommentator. Eine Armee, die über Grenzen hinweg mit Hashtags verbunden ist. Gleichzeitig ist ihr Kampf nicht nur Rebellion und nicht nur Wut, sondern tatsächlich auch Überlebenskampf. Schauen wir kurz nach Togo.
Comment est-ce que le 6 juin a commencé? C'est le rappeur Amron qui a pris lui.
Es war der Rapper Amron, der beschlossen hat, über Menschenrechte zu sprechen, auf seine eigene, direkte Art. Er sprach das aus, was wir schon lange sagen, was wir alltäglich erleben. Wenn du in Togo geboren bist, hier zur Schule gegangen bist, einen Beruf gelernt hast, am Ende merkst du, dass nichts vorangeht, dass du nicht einmal mehr träumen kannst. Genau aus dieser Frustration heraus hat Amron seine Stimme erhoben.
Face à ce mal-être-là, Amron a décidé de parler, d'expliquer les choses, etc.
Das erzählte uns Fovik Taku aus Togo. Fovik Taku ist ein Vertreter der Bewegung M66. Nach der Verhaftung des Rappers Amron gründeten AktivistInnen in der Diaspora den Mouvement 66, kurz M66. Die Zahl steht für den 6. Juni. Seit diesem Tag wurden Hunderte, meist junge Menschen, in Togo verhaftet. Der Südnordfunk fragte Fovik Taku, was die Beweggründe waren, sich zu organisieren.
Ça fait des années que les frères, les blogueurs, les artistes jouent un rôle comme.
Unsere Brüder im Ausland, Blogger, Künstlerinnen und Aktivistinnen, sind zum inoffiziellen Sozialamt geworden. Sie sind es, die Geld sammeln, wenn jemand krank ist, wenn jemand zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen will oder wenn jemand seine Miete nicht bezahlen kann. Und das schon seit Jahren. Als dann Amron verhaftet wurde, sagten viele, nein, so nicht, Auch wenn wir im Ausland leben, wir tragen einen Großteil der sozialen Verantwortung. Und ehrlich, was hat Amron denn getan?
Unmut wird auch über die als ewige Diktatur bezeichnete Regierungsführung von Präsident Gnassin Bey geäußert. Die Verfassung von 1992 beschränkt die Amtszeit des Präsidenten in Togo eigentlich auf 2 Mandate. Also 2x5 Jahre. Dennoch ist Togos Präsident Faure Gnassingbé seit bereits 20 Jahren an der Macht.
Wir haben diese Gräueltaten gesehen. Viele fragen sich, wir hungern, es gibt keine Arbeit, keine Gesundheitsversorgung. Und die Antwort darauf ist Gewalt und Verhaftungen. Wohin soll das führen? Bald wird die Lage völlig eskalieren.
Die Gewalt gegen Proteste ist in vielen Ländern dann der Grund für weitere Proteste.
So auch in Madagaskar. Hier wurde der Rücktritt von André Rajoelina und Gerechtigkeit für die Opfer der wochenlangen Unruhen gefordert. Dann übernahm am 12. Oktober die CAPSAT, das ist eine Eliteeinheit des Militärs, die Macht. Der Präsident floh aus dem Land. Ja, und die Militärs, die versprachen dann Wahlen innerhalb von 2 Jahren. Und im Sudan damals, da hatten auch die Militärs übernommen. Aber wie wir sehen, ist jetzt das Land ganz schön am Ende. Ja, wie sieht's in Madagaskar aus?
Also ich würde sagen, dort schwingt eine dekoloniale Energie mit. Ein Militär erklärte die Dzensi-Bewegung, Zitat, diese Bewegung sei auf der Straße entstanden und deshalb müsse man die Forderungen der Jugend respektieren. Zum ersten Mal erkannte ein Putschist die Macht der Generation Z an. Rajoelina hat aber auch die französische Staatsbürgerschaft, was ihn, so wird berichtet, nicht zum Amt des Präsidenten berechtigt habe. Er wurde übrigens mit einer französischen Militärmaschine nach Absprache mit Macron außer Landes gebracht. Und die madagassische Staatsbürgerschaft wurde ihm dann entzogen. Wie es weitergeht im Land, bleibt aber abzuwarten. Der Kanal Africa Reloaded fasste das so zusammen.
Die Jugend Afrikas wartet nicht mehr auf Veränderungen.
Africa's youth have stopped waiting for change. They're creating.
Sie gestaltet sie selbst. Die Bewegung machte nicht einen Grenzenhalt, sondern breitete sich schnell aus.
In Madagaskar. Protests swelled after labor unions.
In Madagaskar schwoll der Protest an, nachdem sich Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Gruppen den Demonstrationen angeschlossen hatten. Die Menschenmassen forderten 2 Dinge. Den Rücktritt von Präsident André Rajoelina und Gerechtigkeit für diejenigen, die während der wochenlangen Unruhen getötet worden waren. Dann kam der Wendepunkt. Eine Eliteeinheit der Armee namens CAPSAT griff ein und übernahm die Macht. Präsident Rajoelina floh aus dem Land. Die Soldaten übernahmen die Kontrolle, setzten wichtige demokratische Institutionen außer Kraft und versprachen Wahlen innerhalb von 2 Jahren.
But amid the chaos, one voice stood out.
Aber inmitten des Chaos stach eine Stimme besonders hervor. Der neue Militärführer, Oberst Randrianirina. Er blickte in die Kameras und sagte etwas, das niemand erwartet hatte. Diese Bewegung sei auf den Straßen entstanden. Deshalb müssten wir die Forderungen der Jugend respektieren. Zum ersten Mal erkannte ein Putschist die Macht der Gen Z an. Derselben Generation, die einst als Träume abgetan wurden und nun das Schicksal einer Nation prägt.
In Madagaskar kam übrigens ein Symbol zum Einsatz, das für die Gen Zs steht. Ja, und nun sieht man, wie sich andere Länder darauf beziehen. Zum Beispiel Marokko.
Ja, bei Marokko reden wir auch gleich ganz am Ende nochmal. Auf Protestbildern sieht man immer mehr Piratenflaggen mit dem grinsenden Gesicht und dem gelben Strohhut, einem inzwischen ziemlich verbreiteten Symbol der Gen-Z-Bewegung. Es wurde der japanischen Anime- und Manga-Serie One Piece entlehnt und steht jetzt als Emblem für Freiheit, Widerstand und gegen Korruption und für eine globale Verbundenheit der Proteste. Es wird hier ein globales Popkulturphänomen also sichtbar.
Das zeugt nochmal von der grenzüberschreitenden Kraft, die mit jedem Gen-Z-Protest gerade auch an Fahrt gewinnt. Ein wichtiger Protest war der in Kenia im Sommer 2024, der im Sommer 2025 dann nochmal erneut sehr lautstark wurde.
Besonders auffällig war, dass dieser Protest im Juni 2024 keiner politischen Bewegung, keinem Politiker und keiner Partei zugeordnet war und alle Grenzen von Ethnien und Parteien überschritt. Im Unterschied zu Protesten im Vorjahr, die vom Oppositionsführer angeführt wurden. Deshalb lautete der Slogan dieser Aufstandsbewegung: Wir sind führerlos, stammlos und parteilos.
So erinnert sich Bina Maseno an den Sommer 2024.
Auch die Aufrufe zu den Protesten in Tansania lauten: Sisi Jensi Hatuna Chama Wala Dini.
Wir, die Generation Z, wir haben keine Partei. Wir haben keine Religion.
Aussagen wie diese zeigen, dass sich die jungen Menschen weder von religiösen Führungspersönlichkeiten noch von Parteien in ihren Forderungen ablenken lassen. Badili Afrika ist eine feministische Frauenrechtsorganisation, die sich dafür stark macht, junge Frauen grundsätzlich in politischer Gremienarbeit zu stärken. Die Loslösung von Parteien und politischen Führungspersönlichkeiten war in der Tat neu und auch die Kraft der Bewegung, die auf Inhalte setzte.
Angela Wangeshi vom Politikinstitut TISA.
They did challenges, they did reels.
Sie haben Challenges gemacht und Reels, also sehr kurze Videos, in denen sie erklärt haben, was in den Gesetzesentwürfen steht und welche Auswirkungen es hätte, wenn sie umgesetzt werden. Diese Videos wurden auf TikTok, X, Facebook und WhatsApp verbreitet. Sie haben auch einige Illustrationen erstellt.
And they were doing the short videos. They were also doing some illustrations.
Für die möglichen Auswirkungen gaben sie immer Beispiele. Das würde es für die Frauen in der Landwirtschaft bedeuten. Das wären die Folgen für junge Menschen, die versuchen, ein Unternehmen zu gründen. Das wären die Effekte für Geschäftsleute und Kleinbauern. So stellten sie sicher, dass alle Kenianerinnen diese Informationen einfach verständlich bekamen, egal wo sie waren und ob sie daran interessiert waren oder nicht.
Wenn PolitikerInnen jetzt den Mund aufmachen, werden sie von den Jugendlichen korrigiert. Sie argumentieren mit Statistiken, Daten und ihren Erfahrungen. Sie sagen den PolitikerInnen, wo sie falsch liegen oder lügen. So ändern sie den Diskurs. Sie schlagen sogar Alternativen vor, wie die Dinge sein sollten. Sie sind also nicht ruhig und schweigen nicht.
Bei jeder Gen-Z-Protestbewegung wird von den internationalen Medien auf ihre Social-Media-Kompetenzen hingewiesen. Auch für die Massenmobilisierung. Es wird gar von Internetaktivisti gesprochen. Und ich frage mich, was unternehmen die Regierungen dagegen, wenn sie nicht einfach alles abstellen wollen? Denn das schürt ja Ressentiments bei der gesamten Bevölkerung, deren alltägliches Leben inzwischen von einem funktionierenden Internet sehr weitgehend abhängt.
Ja, das kann eine Regierung nicht einfach längerfristig machen, würde ich sagen, ohne unglaubwürdig zu werden beim Rest der Bevölkerung. Inzwischen hat die kenianische Regierung in Sachen Social Media übrigens aufgeholt und das macht die Online-Aktivitäten natürlich auch riskanter. So berichtet Victor Ndede, Kampagnenleiter für Technologie und Menschenrechte bei Amnesty International Kenia.
Die kenianische Regierung hat Blogger dafür bezahlt, junge Demonstranten einzuschüchtern und ihnen Drohbotschaften zu schicken, um sie aus der Bewegung zu vertreiben. Junge Kenianer fürchten nun Verhaftungen oder sogar Entführungen, wenn sie die Regierung offen kritisieren.
Serah, eine Menschenrechtsaktivistin der Generation Z, deren Nachname aus Sicherheitsgründen hier nicht genannt wird, mobilisierte während der Proteste in Nairobi aktiv junge Menschen online auf den Straßen. Sie berichtet gegenüber The Africa Report, dass sie zahlreiche Drohnachrichten über Social-Media-Konten erhalten habe, zusammen mit Anrufen von unbekannten Nummern, in denen sie aufgefordert wurde, ihre Aktivitäten einzustellen. Ja, und auch hat die Regierung den Hashtag Ruto must go, Ruto ist der Präsident, mit einer Hashtag-Kampagne beantwortet, die lautet Ruto must go on. Also es wird auch da jetzt kreativ gekontert. Repression ist aber nach wie vor das primäre Mittel. So wurde in Kenia Mitte Oktober von Präsident Ruto eine Gesetzesänderung unterzeichnet mit sehr weitreichenden Kontrollen. Verabschiedet wurde diese Gesetzesänderung über Computermissbrauch und Cyberkriminalität, womit jetzt befürchtet wird, dass der Staat nun noch mehr Macht hat, Bürgerinnen, die das Regime kritisieren, zu überwachen, zum Schweigen zu bringen und möglicherweise auch zu gefährden. Umso wichtiger werden Kanäle wie Discord, den hatten wir auch schon erwähnt. Das hat sich ja in Marokko dann gezeigt.
Ja, und Martina, denkst du, es gibt sonst noch einen größeren Zusammenhang zwischen den Bewegungen?
Ja, da habe ich mir lange Gedanken gemacht. Einigen Leuten, einigen AnalystInnen zufolge sind die Bewegungen ja alle miteinander verbunden, eben nicht nur über das Internet, sondern vielleicht auch über eine gemeinsame Geschichte. Zumindest für Afrika könnte ich das vielleicht so sagen. Eltern und Großeltern kämpften hier für Unabhängigkeit und Dekolonisierung. Die junge Generation wendet sich jetzt gegen so neokoloniale Strukturen und will sich von diesem Autokratismus lösen. Viele gehen auch dem mancherorts lange Zeit durchaus mitschwingenden Tribalismus nicht mehr so leicht auf den Leim. Enttäuschend ist zudem das politische Erbe der 1990er Jahre, als eine Demokratisierungswelle diese ganze Einparteienpolitik in vielen Ländern ja ablöste und eine Mehrparteienlandschaft zumindest formal damals zugelassen wurde. Damit schien Wandel möglich. Es folgten zahlreiche Verfassungsbrüche, Präsidenten haben sich weitere Amtszeiten erschlichen. Hinzu kamen Strukturanpassungsprogramme vom IWF zum Beispiel, die haben die Länder oder zumindest diese sozialen Belange kaputt gewirtschaftet. Das Engagement Chinas als neuer Player hat für die Jugend auch kein Heil gebracht. Die will jetzt eben einen Wandel kreativ selber gestalten. Sie will Zukunftsperspektiven, denn die formale Unabhängigkeit oder diese Demokratisierung der 90er Jahre hat ihnen einfach nichts gebracht.
Kommen wir nochmal zurück zu Tansania. Wie geht's denn da weiter?
Ja, die kommenden Tage sind nochmal sehr spannend. Die Aktivistinnen der Generation Z sowie etablierte Menschenrechtsorganisationen rufen zu einem Megaprotest am 9. Dezember auf. Und zwar um den Rücktritt von Präsidentin Samia Suluhu Hassan zu fordern. Kurz zuvor waren eben schockierende Berichte über geheime Bestattungen und Massenverhaftungen sowie Vermisstenfälle aufgetaucht. Die Zahl der angegebenen Toten steigt und die UN hat eine unabhängige Untersuchungskommission gefordert. Die Lage in Tansania hat sich zu einer nationalen Krise ausgeweitet. Die kommenden Tage werden insofern mit Hochspannung erwartet und Reisen in das Land, da wird von abgeraten. Der Hintergrund, der 9. Dezember ist der Tag der Unabhängigkeit in Tansania. Es war 1961, damals hieß es noch Tanganyika, als das Land unabhängig wurde und der erste Präsident Julius Nyerere, der hat eine sehr eigene Politik des Sozialismus vertreten und war auch eine zentrale Schlüsselfigur in der Unabhängigkeitsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent schlechthin. Und dieser Feiertag, der 9. Dezember, der steht irgendwie dafür und ist insofern eigentlich für alle Seiten von großer Bedeutung. Sowohl für die Regierung, weil das ist immer noch die gleiche Partei, Chama Chama Pinduzi, und ebenso eben für die Protestierenden. Übrigens hat Tansania bereits die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag abgesagt. Die Regierungskrise ist also offensichtlich.
Ja. It's Rosary. By the time namaliza na wewe hiyo Kenya nzima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwani akileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamwita paka nyiwa jinga kwa nini ya mskitwa kungata ngata kapila ula pasaka ukijaribu kukujatizia. Tuitaji luku kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa.
Wir bewegen uns gegen Ende jetzt mal nach Nordafrika. Die Gen Z 212-Bewegung in Marokko, 212 steht für dessen internationale Vorwahl, hat Marokko ja in den letzten Wochen ganz schön durcheinander gewirbelt. Was macht diese Proteste so besonders?
Das sind die größten Demos seit Jahren in dem Land und die werden von einer Generation getragen, die fast ein Viertel der Bevölkerung ausmacht, nämlich 8,2 Millionen Menschen. Davon haben etwa 1,5 Millionen weder Job noch studieren sie. Und diese jungen Leute sehen halt, wie die Regierung Milliarden in Fußballstadien für die WM 2030 und den Afrika-Cup steckt, während funktionierende Krankenhäuser, gute Bildung und Arbeitsplätze fehlen.
Daher der zentrale Slogan Gesundheit vor Fußball.
Ja, der Slogan bringt es auf den Punkt. Die Erdbebenopfer von 2023 warten immer noch darauf, dass ihre Dörfer wieder aufgebaut werden, während Großprojekte wie Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge, die man ja für diese WM braucht, die werden durchgezogen. Und die Frustration über diese ganzen strukturellen Missstände, die sitzt wirklich tief.
Und wie organisiert sich die Bewegung in Marokko?
Ja, wie so viele Bewegungen, die sind digital super vernetzt, dezentral organisiert. Sie läuft über Discord, Twitter, TikTok und WhatsApp. Und das ist neu für Marokko und macht diese Bewegung schwer kontrollierbar, aber eben auch anfällig für Instrumentalisierung.
Die Gen Z 212-Bewegung hat ja ein 8-Punkte-Manifest veröffentlicht. An wen richtet sich das genau?
Das richtet sich direkt an den König, Mohammed der VI. Und das ist strategisch auch echt clever. Das Manifest fordert grundlegende Reformen in Gesundheit und Bildung, effektive Korruptionsbekämpfung, Freilassung von Gewissens- und Meinungsgefangenen, Rücktritt der Regierung, die Auflösung korrupter Parteien und eine nationale Rechenschaftssitzung unter Vorsitz des Königs. Im Kern geht es um die Wiederherstellung des Vertrauens in öffentliche Institutionen.
Und warum richten sich die Forderungen eigentlich an den König und nicht an die Regierung direkt?
Ein Journalist hat den König als den größten Verbündeten der Bewegung bezeichnet. Die strategische Adressierung an ihn könnte sich als klug herausstellen, weil er im politischen System Marokkos eine zentrale Rolle spielt.
Da drängt sich die Frage auf, wie reagiert die Regierung?
Naja, die Regierung, die zeigt Gesprächsbereitschaft und verweist auf deutlich gestiegene Sozialbudgets. Das Gesundheitsbudget ist von 20 auf 32 Milliarden Dirham gewachsen, das Bildungsbudget von 50 auf über 80 Milliarden. Die Jugendverbände wie die Istiqlal Youth Academy führen schon Konsultationen mit über 200 jungen Menschen durch, darunter die Gen Z 212-Mitglieder und entwickeln hybride Beteiligungsformate.
Klingt nach Dialog. Wo liegt dann das Problem?
Der Nationale Menschenrechtsrat würdigt zwar den digitalen Raum als neuen Freiheits- und Beteiligungsraum der Jugend, aber die Situation ist fragil und hat erhebliche Risiken. Nach anfänglich friedlichen Protesten kam es nämlich zunehmend zu Gewalt. In Leklia sind 3 Menschen bei einem Angriff auf einen Gendarmerieposten gestorben. In mehreren Städten gab es Sachbeschädigungen, Autobrände und Plünderungen. Über 100 Festnahmen allein in Rabat und Dutzende in anderen Städten zeigen, dass die Polizei nun härter vorgeht. Und hier hören wir jetzt ein paar Demo-Atmos dazu.
Weiß man, wer für die Gewalt die Verantwortung trägt?
Ja, das ist etwas komplex. Innerhalb von Gen Z 212 gibt es laut BeobachterInnen 3 Strömungen. Eine kommunikativ starke Online-Fraktion, eine breite Gruppe marginalisierter TeilnehmerInnen und opportunistische Trittbrettfahrende, die Gewalt befeuern. Diese Überlagerung macht die Steuerung echt schwierig.
Gibt es auch Vorwürfe gegen externe Einmischung?
Ja, besonders problematisch ist die externe Instrumentalisierung. Der Menschenrechtsrat dokumentiert Desinformationen, gezielte Gewaltaufrufe und Accounts mit Anzeichen algerischer Herkunft. Separatistische Kräfte versuchen, die Proteste in den Südprovinzen für ihre eigenen Agenten zu nutzen. Und auch islamistische Gruppen missbrauchen sie als Mobilisierungshebel.
Das klingt nicht gut, da muss man also aufpassen. Sind die Forderungen eigentlich umsetzbar?
Ja, das ist noch ein Problem. Manche Forderungen, wie die Absetzung des Regierungschefs Aziz Akenouche, sind rechtlich gar nicht umsetzbar. Möglich wäre nur ein Rücktritt. Und die Auflösung von Parteien liegt allein bei der Justiz. Die Bewegung muss ihre Forderungen in verfassungskonforme, umsetzbare Maßnahmen übersetzen.
Da fragt man sich, wie es jetzt weitergeht.
Ja, die Bewegung steht jetzt am Scheideweg. Die Gruppen haben sich vielerorts auf friedliche Märsche immer jeden Tag zwischen 17 und 20 Uhr geeinigt. Das ist ein Zeichen für den Willen zur Deeskalation. Und mit den Wahlen im nächsten Jahr, also 2026, öffnet sich vielleicht ein politisches Zeitfenster für Veränderungen.
Ja.
Ja, soweit der Rückblick auf die diesjährigen Gen Z-Proteste, die uns vermutlich nächstes Jahr aber auch noch beschäftigen werden. Mehr politische Analyse über so größere Zusammenhänge und Hintergründe dieser Bewegung könnt ihr gerne nachlesen in der nord-südpolitischen Zeitschrift IZ3W. Die findet ihr auch komplett auf unserer Website iz3w.org. Screen Time und Straßenschlachten, Aufruhr der Generation Z. Ja, und die Beiträge, die wir produziert haben, das sind 12 von verschiedenen Gen Z-Bewegungen. Die findet ihr in der Playlist vom Süd-Nordfunk auf der Soundcloud.
Ja, und zum Schluss möchten wir aber noch ganz herzlich allen Menschen danken, die dieses Süd-Nordfunk-Jahr so erfolgreich gemacht haben. Allen voran Antonia, die mit uns beiden das Jahr auch koordiniert hat, aber auch alle anderen Beitragsmachenden, nämlich Anouk, David, Fritzi, Julia, Katrin aus Mexiko, Lars, Lisa, Rabab, Sarah und Toni aus